Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zum Podcast Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Ich bin Mareike Mein und heute sprechen wir zum Thema Mutreisen mit der Stiftung Bürgermut. Mit dabei ist einmal Friederike Petersen. Hi Friederike. Du hast an der Uni Jena Politikwissenschaften studiert und wir beide haben uns kennengelernt, als du beim Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, BBE, gearbeitet hast. Und seit eben ungefähr fünf Jahren bist du bei der Stiftung Bürgermut, dort Programmleiterin für Open Transfer, Zusammenhalt. Und seit Mitte letzten Jahres bist du auch noch Mitglied der Geschäftsleitung. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gewürdigt. Also herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und herzlich willkommen auch Hanna von Gries. Hallo Hanna, ich würde dich auch gerne kurz vorstellen. Du hast einen Bachelor in Biotechnologie und einen Bachelor in Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, Schwerpunkt Islamwissenschaft. Ich glaube, das verbindet dich auch ein bisschen mit Friederike, ne? Wenn ich mich recht entsinne, der Schwerpunkt Islamwissenschaft, den habt ihr, glaube ich, beide. Und seit 2023 bist du bei der Stiftung Bürgermut und warst zuerst Projektkoordinatorin. Und beim DR so geht digital und nun bist du auch bei Rieke im Team im Projektmanagement Open Transfer Zusammenhalt. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns.
Ja, danke schön.
Ja.
Vielen Dank. Hallo Mareike.
Ja, es interessiert mich total, was ihr macht bei der Stiftung Bürgermut. Also ihr seid ja eine Stiftung. Was ist da eure Vision und warum gibt es euch eigentlich?
Ja, unsere Stiftung, die gibt's schon seit 2007, weil unser Stifter damals, Elmar Piroth, ein Buch gelesen hat und das hieß Kopf hoch Deutschland. Und das hat viele Geschichten gesammelt von mutigen Menschen, die an vielen Orten in Deutschland das Zusammenleben oder das Leben an sich besser machen, weil sie sich engagieren, weil sie Projekte entwickelt haben. Und das hat diesen Mann so begeistert, dass er gesagt hat, das möchte ich unterstützen und diese Stiftung gegründet hat. Und in seinem Sinne machen wir seither einfach ganz viele verschiedene Formate und Programme, in denen wir engagierte Menschen unterstützen, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Ach schön. Das macht direkt Lust, auf eure Homepage auch zu klicken. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes, damit man da sich mal ein bisschen durchklicken kann und stöbern kann, was ihr da so alles macht und wie ihr euch vorstellt. Ja, ihr wollt ja Mut machen und demokratische Teilhabe stärken und zeigen, dass es viele Wege gibt, das Umfeld zu gestalten und sich auch für Zusammenhalt und Vielfalt einzusetzen. Und dafür habt ihr diese sogenannten Mutreisen. Es würde mich ja total interessieren, wie laufen solche Mutreisen ab? Was passiert da?
Genau, ich würde vielleicht nochmal ergänzen zu dem, was Rieke gerade gesagt hat.
Gerne.
Genau, also das macht die Stiftung Bürgermut allgemein und dann haben wir aber verschiedene Schwerpunkte und Rieke und ich sind in dem Schwerpunkt Ostdeutschland, also Ostdeutsche Zivilgesellschaft, gerade die sich eben für Zusammenhalt einsetzen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und das heißt, wir sind irgendwie in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs und bei Mutreisen suchen wir uns eine Region aus, versuchen da PartnerInnen vor Ort zu finden und reisen mit einer Gruppe von anderen Leuten, die an anderen Orten coole Projekte umsetzen, dorthin und machen dann Projektbesuche vor Ort. Also zum Beispiel waren wir jetzt letzten Sommer mit einer Gruppe von so 10 Leuten im östlichen Sachsen-Anhalt unterwegs, also so im Dreieck Dessau, Köthen, Halle und haben da verschiedene Projekte vor Ort besucht, uns ausgetauscht. Und es ist irgendwie total spannend, weil man sich dann gegenseitig inspiriert, ne, wenn man irgendwie ähnliche Ideen hat, aber in unterschiedlichen Bundesländern am Start ist der Austausch irgendwie total gut und ermutigend, sowohl für die Leute, die dann gerade besucht werden, als auch die, die auf Besuch sind. Und da entstehen einfach nochmal viel intensiverer Austausch. Also man geht irgendwie tiefer rein und auch eine intensivere oder nachhaltigere Vernetzung, als wenn man sich zusammen an einem Ort trifft, wo dann alle quasi hinfahren und danach wieder nach Hause fahren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da kann man einfach tiefer reingehen und wirklich von Leuten vor Ort lernen. Und
sag mal, wenn du sagst, so nachhaltigere Vernetzung, also wie schafft man das? Wie schafft man da auch so ein, oder wie schafft ihr da auch so ein Umfeld für?
Genau, wir schaffen es bei den Mutreisen, glaube ich, allein über die Zeit gut. Also wie Hanna schon gesagt hat, wir sind dann eben 1,5 bis 2 Tage als Gruppe unterwegs. Und neben dem, dass man eben so Themen hat, in die man tief vor Ort eintaucht, gibt es ja auch die Reisezeiten und den gemeinsamen Abend, was alles unter so einem Thema steht, wo man wirklich in den ehrlichen menschlichen Kontakt auch kommt und nicht auf der Sachebene bleibt. Weil gerade was wir vor Ort erleben, auch viel mit Emotionen irgendwie zu tun hat, ne? Also wenn wir in einem Ort sind, wo gerade ganz viel Aufbruchsstimmung ist, weil die Leute das Gefühl haben, wir haben hier ein Bündnis geschaffen, wir starten durch, wir können irgendwie Leute mobilisieren, dann gehen alle natürlich mit einer ganz großen Euphorie da auch raus und überlegen, wie kann ich das für mich mitnehmen? Und das Gleiche passiert auch im Negativen, ne? Also wenn wir an einem Ort sind, wo gerade wirklich viele schwierige Dinge passieren, wo die Engagierten unter Druck geraten sind, dann ist da zum einen ganz viel Solidarität und auch gute Beratung und Tipps, aber das hält in der Gruppe auch nach, ne? Und die Gespräche darüber verbinden natürlich ganz anders als nach so einem eher technischen Workshop.
Und Rieke, ihr fangt das dann quasi in dem Workshop nochmal auf oder habt ihr auch danach dann noch, haltet ihr die Gruppe dann noch zusammen?
Genau, also zum einen versuchen wir eigentlich, dass es immer mit einem eher positiven Schlusspunkt endet, also dass man optimistisch nach Hause fährt, dass eben nicht das Schwerste zum Schluss kommt. Und wir haben wir haben Vernetzungsmöglichkeiten, dass die Menschen auch direkt in Kontakt kommen. Beim letzten Mal konnte man sich auch nette Briefe schreiben, die wir dann im Nachgang zugestellt haben. Also wenn man so Gedanken während der Reise hatte, die man gern noch der Person mitteilen wollte, konnte man uns Briefe geben, die wir dann weiter verteilt haben. Und
das ist eine schöne Idee.
Das kam auch sehr gut an und das möchten wir auch weitermachen, weil wenn man das schon mal hatte, dass man so mehrere Wochen nach einer Veranstaltung noch mal einen lieben Gedanken bekommt, den man irgendwie vielleicht selber wieder vergessen hat, ist das irgendwie sehr schön. Und das gehört auch zum Thema Mut. Aber vor allen Dingen machen wir tatsächlich auch Nachtreffen. Das ist für uns auch total schön zu sehen, wer eigentlich so 1 bis 2 Monate nach der Reise noch miteinander in Kontakt ist und wirklich auch in eine Anknüpfung gegangen ist, ne? Also wo wirklich was nicht nur bei sich selbst im Kopf entstanden ist, sondern auch neue Netzwerke oder Bezüge geblieben sind.
Und Hanna, du sagtest ja gerade, euer Fokus ist Ostdeutschland. Warum ist das so?
Die ostdeutsche Zivilgesellschaft unterscheidet sich halt schon ein Stück weit von der im Westen, einfach weil bestimmte Strukturen, die es irgendwie in der Wende gab, das Engagement ja ganz viel auch über Betriebe oder über den Staat organisiert war, die sind natürlich dann Anfang der 90er erstmal weg gewesen. Das heißt, da schauen einfach die ostdeutschen Bundesländer nicht auf so eine lange Geschichte von Vereinsleben zurück, wie das im Westen zum Beispiel ist, was aber natürlich jetzt gar nicht unbedingt nur defizitär ist, sondern dann haben sich auch einfach andere Strukturen ja gebildet. Das ist so die eine Sache. Dass da deswegen aber teilweise an manchen Stellen so die Vernetzung noch nicht so da ist und deswegen manchmal auch Leute so ein Gefühl haben von, okay, ich mache hier irgendwie ein Projekt mit meinen paar MitstreiterInnen oder einen Verein oder so vor Ort, aber nicht so klar ist, wer macht das eigentlich vielleicht noch in anderen Regionen und mit wem könnte man sich austauschen und von wem könnte man lernen. Und der andere große Unterschied meiner Meinung nach ist tatsächlich die finanzielle Unterstützung, dass gerade wenn wir jetzt irgendwie von Stiftungen oder so sprechen, dass die natürlich größtenteils in den alten Bundesländern sind und auch viel da fördern, sodass es natürlich, also dass es da auch so ein bisschen so eine Leerstelle gibt, was das Wissen über die ostdeutsche Zivilgesellschaft angeht und auch die Vielfältigkeit, aber dann eben auch die finanzielle Unterstützung. Und genau, das ist so quasi so die strukturellen Unterschiede in der Zivilgesellschaft. Und dann haben natürlich die letzten Jahre auch einfach gezeigt, okay, es gibt irgendwie einen Rechtsruck, den gibt es im ganzen Land, ne? Den gibt es jetzt irgendwie nicht nur im Osten, aber dadurch, der führt schon dazu, dass irgendwie Zivilgesellschaft stärker unter Druck gerät. Und weil dann eben genau, wir haben uns dann aufgemacht, einfach da für die Vernetzung und auch für, wenn Leute irgendwie sich diese Strukturen, diese, ich sag mal, auch lokale Hilfsstrukturen vielleicht aufbauen wollen, dass wir da unterstützen wollen.
Und nochmal in Bezug auf Zielgruppe, wer kann sich da bei euch bewerben? Also du sagtest ja gerade, Hanna, dass es auch Stiftungen sind, die eben vielleicht nicht so viel mit Ostdeutschland zu tun haben und fördern wollen. Heißt das, dass sich jeder erstmal bei euch bewerben kann, bei so einer Mutreise mitzumachen?
Genau, auf jeden Fall. Also wir versuchen eigentlich bei einer Mutreise eine möglichst diverse Gruppe an Leuten, also eine diverse Reisegruppe zusammenzustellen. Also ne, Leute, die wirklich vor Ort Projekte selber umsetzen, aber eben nach Möglichkeit Möglichkeit auch Leute, die FördergeberInnen sind, und das wären dann zum Beispiel VertreterInnen von Stiftungen. Wir wollen natürlich größtenteils die ostdeutsche Zivilgesellschaft unter sich vernetzen. Wir hatten aber jetzt das letzte Mal zum Beispiel auch einen Journalisten dabei, der irgendwie viel über vor allem ländliches Engagement schreibt. Und genau.
Oh, wer ist das? Den sollten wir vielleicht auch verlinken hier.
Also das ist auf jeden Fall Bastian von der Kombüse, der mitgefahren ist.
Danke. Ja, und seit wann macht ihr das jetzt, die Mutreisen?
Das ist unsere dritte Mutreise gewesen, die wir letzten Herbst gemacht haben. Und genau, wir waren das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Da haben wir uns auch so das Thema Dorfmoderation stärker angeguckt, was ich einfach total wichtig und gut finde. Ne? Also das heißt in anderen Bundesländern manchmal auch anders. In Mecklenburg-Vorpommern sind das die Dorfmoderatorin, die hat die Hochschule Neubrandenburg ausgebildet über viele Jahre. Woanders heißt das, glaube ich, Dorfkümmerer in Schleswig-Holstein. Ne? Immer diese Initialperson vor Ort, die Methodenkompetenz haben, die irgendwie gelernt haben, wie sie Menschen vor Ort befähigen können, selber ins Tun zu kommen. Und genau, das stand da so sehr stark im Fokus, da reinzugehen, sich das anzugucken. Und wir waren bei Formate in Teterow. Und das ist halt auch was besonders ist am ostdeutschen Engagement. Die haben einfach ein riesengroßes, leerstehendes Speisekartoffelkombinat gekauft. Also da in Ostdeutschland gibt's einfach noch viel mehr so industrielle Brachflächen, auch wenn da natürlich die Räume enger werden und der Drang aufs Land, gerade im Berliner Speckgürtel, sehr groß ist, sind da noch so Freiräume, die einfach von Jugendlichen entwickelt werden können für mehr Jugendräume und Freiräume, dass da vor Ort was los ist, ne? Und im Jahr danach waren wir in Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs, in Zeitz, Gera und Altenburg. Und die ist mir auch besonders im Herzen geblieben, weil die sehr ermutigend war, weil wir da einfach sehr, sehr, sehr viele positive Beispiele auch gehört haben, wie es gelingen kann, so Stadtentwicklung aus der Gesellschaft rauszubetreiben und nicht über genau gesteuerte Prozesse von oben. Da sind die Stadtmenschen Altenburg auch ein ganz toller Partner, mit dem wir immer wieder zu tun haben, die das vorleben.
Und sag mal, ist euer Fokus dann vor allem das ländliche Ostdeutschland oder differenziert ihr da gar nicht, sondern guckt einfach, wo ihr da eure Projekte findet, liebe Hanna?
Also unser Fokus ist nicht explizit ländliches Ostdeutschland, aber es ist ja schon so, dass generell Ostdeutschland einfach viel ländlicher ist als in anderen Regionen. Und da unser Fokus, also einer unserer Schwerpunktthemen ja eben Vernetzung ist und die Vernetzung aber in größeren Städten leichter funktioniert, ne? Also da kennen sich dann viele Initiativen, viele Vereine einfach schon, ist da der Bedarf nicht so groß. Deswegen versuchen wir jetzt irgendwie nicht nur in den Landeshauptstädten zu sein, sondern eben auch in kleinere Orte, wobei wir dann, wenn wir Veranstaltungen so größere machen, sind wir häufig in so Mittelstädten unterwegs. Und genau, also es ist nicht explizit unser Fokus, aber einfach ein großer Teil unserer Zielgruppe und auch der Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten.
Es macht auf jeden Fall richtig Lust, sich da auch mal bei euch zu melden und mitzufahren. Ja, richtig toll. Ihr macht ja aber nicht nur die Mutreisen, sondern ihr seid ja auch zuständig für das Programm Open Transfer. Und nehmt uns doch da mal ein bisschen mit, liebe Friederike. Was macht ihr da konkret noch neben der Mutreise?
Ja, da hast du völlig recht. Die Mutreise ist tatsächlich nur eine von vielen Formaten, die wir in diesem Programm Open Transfer Zusammenhalt anbieten. Wir sind bei Open Transfer schon vor vielen Jahren damit gestartet, dass wir Barcamps organisiert haben, die bei uns Open Transfer Camps heißt. Das ist ein Format, was wir bis heute sehr lieben, weil ein Barcamp bedeutet ja, dass wir als VeranstalterInnen das Programm gar nicht vorgeben, weil wir in diesem Programm immer davon ausgehen und nicht nur in diesem Programm, sondern in allen Programmen der Stiftung, dass die Engagierten schon selber am besten wissen, welche Themen ihnen gerade unter den Nägeln brennen und wozu sie selbst was erzählen können oder gerne was wissen möchten. Und das heißt, bei diesen Barcamps reicht man dann einfach am Tag der Veranstaltung oder wer möchte auch schon ein paar Tage vorher seine Vorschläge ein, wie die Agenda des Tages aussieht und kommt miteinander ins Gespräch. Also es ist sehr selbstgesteuert. Das heißt, das machen wir einmal im Jahr als große Veranstaltung und wir machen klassische Workshops und Weiterbildungsformate zu Themen, die einfach in dem Moment wichtig sind, ne, zu rechtlicher Absicherung im Engagement, gerade wenn es um Angriffe vielleicht auch auf die Gemeinnützigkeit geht oder um Schutzkonzepte für Veranstaltungen. Ne. Wir haben ja leider auch eine Situation, in der vor Ort Zusammenhaltsakteure angegriffen werden, sei es verbal, aber manchmal leider auch mit Gewalt, also mit körperlicher Gewalt oder Gewalt auf oder Übergriffe auf Büros, solche Themen. Und ein dritter Arm, der uns total am Herzen liegt, ist das Thema Organisationsentwicklung. Und da haben wir verschiedene Angebote auch in Einzelcoachings oder zumindest Vereins- oder Organisationscoachings zu gehen. Ne? Wenn Organisationen sagen, wir haben hier einen Konflikt im Team, der uns daran hindert, vor Ort wirklich wirkungsvoll zu sein, vielleicht mit dem Vorstand und dem Team, dann können wir sagen, kommt, das bearbeiten wir gemeinsam in einem Rahmen, den wir für euch schaffen und setzen da einen guten Coach mit rein. Oder andere, die sagen, unsere Wirkungsmessung, die ist noch nicht so gut aufgestellt, dass wir effektiv neue Fördermittel beantragen können, dann helfen wir ihnen dabei, ein Konzept zu entwickeln und aufzuschreiben. Also all diese Dinge, die die Zivilgesellschaft vor Ort eigentlich stark machen, das zu tun, was sie eigentlich inhaltlich gern tun möchten, da versuchen wir zu unterstützen.
Und das heißt, wenn man das jetzt hört und in Ostdeutschland zu Hause ist und sagt, Mensch, ja, eigentlich bräuchte ich da mal ein Coaching, dann könnte man sich einfach an euch wenden?
Genau, wir haben vor allen Dingen Formate, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden, für die man sich dann bewerben kann oder anmelden kann. Und gelegentlich haben wir auch die Möglichkeit, in akuten Situationen so zu unterstützen. Da kann man sich gerne bei uns melden. Auf der Website findet man da unsere Kontaktdaten und die verlinkt ihr ja bestimmt.
Bestimmt, auf jeden Fall. Und was ich noch gelesen habe bei euch auf der Website, ist, dass ihr ein Accelerator-Programm anbietet. Und das kenne ich nur so aus dem Startup-Bereich. Und deshalb bin ich super neugierig, was ihr da eigentlich mit bewegen wollt. Gerne an dich, Hanna.
Genau, beim Accelerator geht es tatsächlich um Skalierung und das knüpft jetzt total schön an die Fragen der Organisationsentwicklung an, weil wir, genau, wir wollen Vernetzung schaffen, aber wir wollen irgendwie insgesamt in der Stiftung auch einfach gute Ideen verbreiten. Also wenn es jetzt irgendein Projekt gibt, das zum Beispiel an einem Ort schon funktioniert, dann zu überlegen, wie kann man das vielleicht noch an einem anderen Ort auch aufbauen oder wie kann man die Bereiche, die Engagementbereiche vielleicht vergrößern, ne? Kann man noch weitere Maßnahmen gemeinsam entwickeln oder wie kann man wachsen? Und aber diese ganzen Fragen von Wachsen, da stecken natürlich auch ganz viele potenzielle Wachstumsschmerzen mit drin. Und große Unternehmen können sich da natürlich, wenn sie wachsen, irgendwie Unterstützung leisten. Das können aber eben kleine Organisationen und Vereine nicht. Und genau dafür ist der Accelerator da. Organisationen, die sich dann bewerben, die können dann quasi ein Jahr so ein Skalierungsstipendium mit uns durchlaufen. Und ja, dabei unterstützt werden in ihrem Wachstum, egal ob es jetzt quasi ein regionales Wachstum ist oder eben die Wirkung vertieft, vergrößert werden soll.
Ja, auch das verlinken wir sehr gerne in den Shownotes. Wir haben tatsächlich uns überlegt, dass es eine neue Rubrik bei unserem Podcast geben soll. Und zwar der regionale Begriff oder dein regionaler Begriff. Und ihr beiden seid ja schon vorgewarnt. Was wir damit meinen, ist, dass wir einfach nochmal gucken, woher kommen eigentlich unsere Gästinnen und was gibt's da eigentlich für regionale Begrifflichkeiten, wo man sagt, Mensch, eigentlich müssten das viel mehr Menschen kennen, weil mir das sonst so im Hochdeutschen auch fehlt. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass das Thema Klönschnack, also gemütliche Plauderei, das verwende ich einfach gerne und oft und hoffe einfach, dass das alle dann auch verstehen, weil das fehlt mir irgendwie ein Wort im Hochdeutschen. Wie geht's euch? Wo kommt ihr her und was ist euer regionaler Begriff?
Ich kann mal starten, aber ich habe leider keinen richtigen Begriff. Also ich bin in Berlin geboren, aber in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Also wir sind dahin gezogen, als ich sehr klein war, in den 90ern. Und ich habe aber dann halt deswegen nie so richtig den Dialekt von dort gelernt und habe dann sehr mich gefragt, welche Begriffe ich irgendwie eigentlich so mit der Region verbinde. Und mir ist dann die ganze Zeit nur das Wort Salzlandfrau eingefallen, weil, genau, ich bin im Salzlandkreis aufgewachsen. Wie man hört, ist es offensichtlich eine alte Salzregion. Und das Salz kommt ständig vor, jetzt schon in der hochdeutschen Aussprache Salz, aber ist halt irgendwie ständig in verschiedenen Kontexten, wird darauf Bezug genommen. Und irgendwie fand ich es ganz schön, dass sie jetzt so eine Preiskategorie ins Leben gerufen haben, wo sie am Frauentag Frauen, die sich eben im Salzlandkreis irgendwie engagieren in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet haben, und zwar als Salzlandfrau.
Ah ja, da wissen wir Bescheid. Das nächste Mal das Lesen Salzlandfrau, dann hast du es uns erklärt. Dankeschön. Und bei dir, Friederike?
Ja, ich habe tatsächlich auch einen norddeutschen Hintergrund und das Wort Schnacken kam mir auch in den Kopf, auch wenn mein Bruder das noch viel öfter benutzt als ich. Aber ich musste an meinen Chemielehrer denken, der uns unter Tests und Klausuren immer geschrieben hat, Plietsche deren. Also kluges Mädchen. Und ich finde das Wort Pleatsch irgendwie einfach auch sehr schön, weil klug irgendwie so hochtrabend klingt, aber Pleatsch hat irgendwie so ein bisschen mehr von auch vielleicht Bauernschleue oder so. Das ist nicht so formal gesetzt, deswegen mag ich das Wort sehr.
Ach schön, danke für die Erinnerung. Ja, das kenne ich auch aus meiner Heimat, Pleatsch. Ich habe noch so viele Fragen, aber wir haben gar nicht mehr so viel Podcast-Zeit. Dennoch eine Sache möchte ich sehr gerne noch mit euch thematisieren, und zwar Teilhabeempfindung von Bewohnerinnen der ländlichen Räume. Es ist ja gerade jetzt auch ein Riesenthema. Immer wieder wird gesagt, oh, die Leute, die, es gibt eine Entfremdung zwischen ländlich geprägten BürgerInnen und der Politik. Empfindet ihr das auch so, wenn ihr unterwegs seid? Und was sind aus eurer Sicht Aktionen, die darauf auch einen positiven Einfluss haben könnten? Gerne, liebe Hanna.
Also erstmal würde ich sagen, dass ich glaube, dass diese Entfremdung, von der du gerade gesprochen hast, die ist nicht nur zwischen Leuten, die im ländlichen Raum leben und der Politik, sondern auch zwischen Leuten im städtischen Raum und der Politik. Also ich glaube, da gibt es generell so Entfremdungstendenzen. Wenn man sich Studien anschaut, kann man das natürlich für Ostdeutschland auch nochmal stärker sehen als für Westdeutschland, dass viele Leute eben nicht mehr so eine starke Bindung zu Parteien haben, was aber wiederum nicht heißt, dass sie unpolitisch sind oder irgendwie generell politikfremd, sondern das ist ja dann eher aufs Parteiensystem bezogen. Also ich glaube, mein Lieblingsprojekt, und Rieke wird vielleicht lachen, weil ich das irgendwie ständig allen möglichen Leuten erzähle, ist Metropolis, die in, jetzt ist es nicht ganz ländlicher Raum, aber die greifen jetzt auch aus in den ländlichen Raum, in Leipzig und Dresden gestartet haben, sich in Straßenbahn zu setzen und dort Gespräche mit den Fahrgästen zu führen, jeweils zu einem Thema, und dann versuchen sie, verschiedene Leute in den Austausch zu bringen. Weil ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass viele Leute, und das hat die Corona-Pandemie sicher noch mal sehr bestärkt, sich nicht mehr unbedingt begegnen und auch gar nicht mehr unbedingt Leute so oft treffen, die eine andere Meinung an manchen Stellen haben oder halt auch einfach eine andere Lebensrealität. Und deswegen finde ich dieses Projekt mit den Straßenbahnen total spannend und finde es auch cool, dass auf andere Orte, wo man sich eigentlich zufällig trifft, so in unserer Gesellschaft auszuweiten, wo man aber nicht unbedingt ins Gespräch geht. Ja.
Ja, das macht echt Lust, das Ausprobieren, vielleicht dann im Bus auf dem Land, wo man dann auch zusammenkommt. Und eben, wie du sagst, so dieser Punkt, dass man das nicht geplant hat, mit wem man dann sitzt, sondern das sind dann Zufallsbegegnungen und Gruppen. Und da kann ja wirklich auch ein toller Dialog entstehen. Mhm.
Also was mir zu dieser Frage zu Stadt-Land-Beziehungen immer ganz oft im Kopf ist, ist dieser Satz, Dörfer werden in Städten regiert. Also dass die Sichtbarkeit der Interessen von Leuten, die irgendwie in Städten wohnen, viel, viel stärker irgendwie vertreten ist. Und in diesem Satz, ne, dass also wegen Gebietsreform, dass über die Dörfer in den Städten entschieden wird, und das, glaube ich, schon auch dazu beiträgt, dass an manchen Stellen so ein Gefühl von irgendwie die Leute in der Stadt, die nehmen uns vielleicht nicht so richtig ernst vorherrscht. Und ich glaube auch in den Städten manchmal das durchaus auch das Äquivalent dazu, ne, dass sie irgendwie dann Leute auf dem Dorf nicht richtig ernst nehmen, dass da zumindest bestimmte Stereotype gibt. Ja, an diesen Satz denke ich total häufig.
Ja, und das kam ja auch so ein bisschen rüber, als wir die Veranstaltung Sozialer Kit hatten mit dem Professor Haffert, den haben wir ja auch im Podcast hier gehabt, wo er eben auch sagte, ja, das ist diese Repräsentationslücke, es ist einfach ein Riesenthema. Und na klar hat das dann auch Auswirkungen auf die Teilhabeempfindung der Bewohnerinnen der ländlichen Räume.
Mhm. Ja, voll. Genau, und das, glaube ich, viele Sachen, die dann zugeschrieben werden den Leuten aus dem ländlichen Raum, dass die gar nicht unbedingt nur für den ländlichen Raum gelten. Aber das, also ich glaube, dieses Gefühl von, wer spricht da eigentlich für mich, oder wird meine Stimme, wird meine Lebensrealität auch auf dem Land irgendwie, wird die wahrgenommen? Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und wir wissen ja irgendwie aus anderen Studien, dass tatsächlich ernst genommen werden und sichtbar sein und damit verbunden dann natürlich auch zu merken, dass man selbst wirksam ist, dass das total wichtig ist für Menschen, ne? Das ist ja irgendwie so ein total wichtiges Grundbedürfnis, und ich glaube, das ist teilweise für ländliche Regionen einfach weniger stark da, und da können wir, die wir jetzt in Städten wohnen, vielleicht auch mal überlegen, was wir daran ändern können.
Hier ein Appell.
Genau, ein Appell. Ja. Also mir ist noch ein Beispiel eingefallen, was ich total cool finde, gerade wenn wir irgendwie sagen, es gibt so einen Gegensatz oder städtische und ländliche Lebensrealität driften auseinander. In Thüringen gab es irgendwie so ein Projekt, dass man einen Schüleraustausch gemacht hat zwischen Stadt und Land. Und sind so SchülerInnen aus Erfurt halt für ein paar Wochen in, ich glaube, es war aber dann eine Kleinstadt, also die Schulen sind ja dann trotzdem nicht in dem allerkleinsten Dorf, sind dort zur Schule gegangen und umgekehrt. Und das fand ich irgendwie total spannend, dass man sagt, man macht jetzt einen Schüleraustausch nicht auf einen anderen Kontinent oder so, sondern dass man einfach mal im eigenen Bundesland, quasi 50 Kilometer weiter, da irgendwie die eigene Region einfach kennenlernt, das eigene Bundesland. Ja, fand ich total cool.
Gibt's das immer noch?
Weiß ich nicht, aber genau. Aber es gibt den Ansatz natürlich auch in anderen Kontexten. Also wir haben Mareike, wir haben ja auch die Andreas Hermes Akademie zusammen mit dem Verband Bildungszentren ländliche Räume und wir zusammen einen Preis verliehen für vielfältiges Engagement im Osten in der Fläche. Und der eine Verein, den wir da ausgezeichnet haben, ist der Berliner Verein, die jetzt in Neuruppin in Brandenburg ja die migrantische Selbstorganisation unterstützen, also da irgendwie Jugendliche, migrantische Jugendliche empowern, da eigene Projekte anzubieten, umzusetzen für ihre Community. Und ein Teil davon war aber tatsächlich auch, dass die Jugendlichen, die in Berlin da schon aktiv waren bei dem Verein und die Jugendlichen, die dann in Neuruppin da gestartet haben, sich irgendwie kennengelernt haben. Und die sind da nicht mehrere Wochen, haben sie nicht einen Monat gewechselt, aber haben sich auf jeden Fall irgendwie erstmal ausgetauscht. Und das war so ein Check, so, okay, so ist dein Leben, so ist mein Leben. Und das fand ich auch total spannend. Also ich fände es, glaube ich, gut, wenn wir da mehr solcher Austauschformate hinbekommen.
Ja, und Friederike, ich glaube, du kannst da bestimmt noch einige Aktionen auch ergänzen, oder? Ich bin ganz gespannt, was du noch erzählst dazu.
Ja, total. Also ganz viel im Kopf, aber gerade zum Thema Preise kam mir auch der Dorfwettbewerb Unser Dorf hat Zukunft in den Sinn. Ich durfte da Teil der Bundesbewertungskommission sein, 2 Jahre, also 2 Durchgänge lang. Und es ist schon erstaunlich, was das vor Ort auslöst in diesem Wettbewerb, wenn ein paar Menschen anfangen, so sich für den Kreiswettbewerb vorzubereiten, so ein bisschen die Dorfentwicklung in die Hand zu nehmen. Und dann kommt halt so ein Preis und man ist im Kreisentscheid oder man ist dann im Landesentscheid und dann ist man im Bundesentscheid und es wird irgendwie immer schneller, aber man wächst so mit und das Dorf geht auch immer weiter mit. Und gleichzeitig hat man in einigen Dörfern auch gemerkt, okay, das ist jetzt eine Show von ganz wenigen Personen, die da einfach sehr viel Zeit reinstecken. Oder es ist halt ein Dorf, das wirklich geschafft hat, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung da mitgemacht hat. Und da gibt's von der Stiftung Mitarbeit eine Publikation, die ich total mag, die heißt Dorfgespräch, weil es da so Übungen auch gibt, mal zu reflektieren, wer sitzt hier eigentlich heute nicht mit am Tisch bei uns auf dem Dorf, wen haben wir eigentlich gar nicht auf dem Zettel und wer von uns geht vielleicht mal vorbei und fragt, ob die Person mitmachen möchte. Also braucht es da vielleicht auch eine persönliche Ansprache. Und das finde ich immer ganz wichtig, wenn es darum geht, wie man vor Ort irgendwie in diesen Aktivismus kommt, so eine Selbstwirksamkeit zu fühlen und eben sich nicht so abgehängt zu fühlen von dem, was andere so schimpfen.
Und du sprichst ja da auch einen ganz wichtigen Punkt an, also Engagement und Motivation, ne? Du sagtest jetzt gerade über den Preis zum Beispiel, also das, warum engagieren sich eigentlich Leute und ist das so, dass man motivieren kann über Preise oder vielleicht, das wird ja auch diskutiert, über das gesellschaftliche Leistung, dass man da auch durchaus auch Geld verdienen sollen könnte, auch in Form von ehrenamtlichen Engagement. Also was denkt ihr, was sind so Motivatoren, um sich eben auch nachhaltig zu engagieren? Das Geld kann die eine Sache sein, ein Preis, was du gesagt hast, kann eine andere Sache sein, aber was ist da so eure Erfahrung?
Jetzt überlege ich gerade ganz visionär gesprochen, wenn wir sowas wie eine 4-Tage-Woche hätten, also dass Leute quasi auch die Zeit haben, sich zu engagieren. Aber jetzt vielleicht ein bisschen realistischer gibt es natürlich einerseits, dass wir Voraussetzungen schaffen müssen, dass man das tun kann und die Motivation. Du merkst, ich überlege noch ein bisschen. Ich glaube,
ist ja auch echt
eine sehr große Frage.
Ist ja nicht so easy zu beantworten, aber ich denke so, ihr seid da so oft drin und habt mit Leuten zu tun, die ja auch echt einen Drive haben. Und dann denke ich so, was kann man sich da eigentlich von abgucken? Was ist da eigentlich so? Das ist vielleicht auch die Gemeinschaft, die einen dann so trägt und auch pusht, dass man mehr macht.
Genau, also die Gemeinschaft, die trägt natürlich, wenn es dann einmal wirklich losgegangen ist, ne? Aber wir haben irgendwie auch immer wieder mit aktivistischen, engagierten Menschen zu tun, die das vor Ort fast als Notwehr betrachten, was sie da tun. Ne? Also wenn ich das nicht mache, wer macht's denn dann? Und wie sieht's dann hier aus? Und das ist natürlich irgendwie schwer, über diesen Punkt rüberzukommen in so eine Wirksamkeit, wo dann wirklich viele Menschen mitmachen. Und da würde ich als großen Unterstützungspunkt auf jeden Fall eine regionale oder kommunale Unterstützungsstruktur sehen. Ne? Da spielen Verwaltung und Kommunalpolitik eine große Rolle. Es gibt halt Kommunen, da schickt man eine kurze E-Mail hin und sagt, wir wollen Straßenfest machen, und dann kümmern sich die Menschen in der Verwaltung drum, dass alles geklärt wird, was es an Genehmigungen und Co. braucht, und die Gebühren werden für Vereine vielleicht auch gar nicht erst erhoben. Und dann gibt's die, da schreibt man 10 Bittbriefe, kriegt 10 Ablehnungen und es ist alles anstrengend und zäh. Und dabei ist das manchmal gar kein böser Wille, sondern einfach keine guten Strukturen, die es den Menschen eben auch mit wenig Zeit möglich machen, tolle Sachen auf die Beine zu stellen.
Ja. Okay, mit Blick auf die Zeit, sei denn, wenn ihr sagt, hey, das eine Thema, da wollen wir gerne nochmal zu sprechen, dann schießt gerne los.
Ja, ich habe einen Punkt, der sich bei uns oft gewünscht wird, gerade wenn wir so Menschen haben, die Demonstrationen organisieren, die vielleicht CSDs vor Ort organisieren oder einfach wirklich tolle Aktionen, wo es auch schön wäre, wenn nicht nur die gleichen 10 Leute aus dem Ort hingehen, sondern so das Gefühl entsteht, hier ist wirklich auch was los oder wir haben eine Wirksamkeit damit, dass sich Menschen, die nicht da wohnen, auch mal dahin bewegen. Und da sind vor allen Dingen, glaube ich, die StädterInnen gefragt. Und am Wochenende aufs Land fahren und eine tolle Aktion zu unterstützen, ist ja eigentlich auch eine schöne Sache.
Das ist also nochmal der Appell, sehr schön. CSD, Christopher Street Day, genau. Den gibt's auch auf dem Land.
Genau.
Die Dorf Pride.
Genau. Ocean Hale Meisner, also wir haben ja Ocean auch neulich ausgezeichnet bei der Preisverleihung, die wir gerade schon erwähnt haben. Genau, aber es gibt das ist eine total schöne Entwicklung der letzten Jahre, in ganz vielen kleinen Städten, überall in Deutschland Dorf Prides, eben genau kleine Christopher Street Day Paraden. Und tatsächlich ist es einerseits dann vor Ort viel, viel stärker politisch, als es in den Städten ist, wo es ja teilweise auch Vorwürfe gibt, dass es irgendwie so ganz viele Unternehmen sind und quasi diese Idee von, wir wollen hier für die Rechte und eben auch die Gleichberechtigung queerer Menschen in Deutschland streiten, dass das dann nicht mehr so sehr im Fokus steht. Und für die Leute, die das ärgert, für die ist es quasi umso wichtiger, dass sie dann zu den Dorfprides gehen, weil da ist es eben noch viel politischer und da kommt es echt auf jede einzelne Person an, die dann da dabei ist.
Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu unserem Abschlussblock, dem Landüei, weil die Dorfpride wurde tatsächlich schon mal erwähnt als ein interessanter Fakt über die ländlichen Räume, wo man sagt, Mensch, den möchte ich gerne teilen, eben, dass es die Dorfprides gibt. Was habt ihr denn mitgebracht? Welchen Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen hat euch in letzter Zeit überrascht?
Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig eine neue Entwicklung ist, aber ich bin zufällig beim Lesen in den letzten Tagen darauf gestoßen und fand es ganz kurios, weil eigentlich reden wir immer darüber, andererseits reden wir darüber, wir brauchen irgendwie deutschlandweit, wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept, und andererseits wissen wir aber auch, dass ja ganz viele, in ganz vielen ländlichen Regionen die Busse gestrichen werden oder auch die Regionallinien gestrichen werden. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass in Brandenburg, also eben, ja, sagen wir mal im weiteren Berliner Speckgürtel dann in dem Falle, aber dass der Verkehrsbetrieb da gerade verschiedene Strecken prüft und verschiedene Bahnhöfe auch prüft, um eigentlich schon stillgelegte Linien und Bahnhöfe wieder zu befahren und wieder zu beleben. Und das finde ich eine total schöne Entwicklung, weil natürlich die Frage von Infrastruktur und wie kommt man eigentlich gut irgendwo hin, auch ein ganz wichtiger Teil von Teilhabe in ländlichen Räumen ist.
Und Friederike?
Ja, ich musste bei dem Ü-Ei an die tolle Veranstaltung von euch im letzten Sommer denken, wo der Professor Lukas Haffert sein Stadtland-Frustbuch vorgestellt hat. Mhm. Und da ist mir nochmal so klar geworden, viele Kategorien, wo er zeigt, warum Menschen in ländlichen Räumen sich auch nicht gesehen fühlen aus der Stadt oder nicht ernst genommen werden in der auch Produktivität und dem Schaffensraum ländlicher Raum. Ganz ähnliche Kategorien hat wie das, was wir in den Studien zu Ostdeutschland sehen und warum ostdeutsche Menschen sich auch oft nicht wahrgenommen oder gesehen fühlen. Und wir hatten ja ganz am Anfang mal den Punkt, ne, viel von Ostdeutschland ist ländlicher Raum, und da liegen so irgendwie zwei ganz ähnliche Facetten übereinander, wo ganz viel auch Benachteiligung passiert. Und ich glaube, das lohnt sich für uns da noch viel genauer hinzugucken, wo wir da auch aktiv werden können.
Hm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Das war ein wirklich spannendes Gespräch. Das war der Podcast Landaussichten. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis bald.